Ich möchte Sie herzlich begrüßen, freue mich, da zu sein. Das Thema, wie angegeben, der tiefe Ernst des Wortes Gottes oder, um es mit dem Thema zu sagen, was vorhin auf dem Bildschirm zu lesen war, der Herr sieht es. Er sieht es, wenn wir sein Wort nicht ernst nehmen und er nimmt es zur Kenntnis. Und darum geht es. Und ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir dir für alles, was wir gehört haben, was wir singen durften, für die Worte der Einleitung von Samuel. Und jetzt bitten wir dich, segne du dein Wort. Amen. Es geht um Mose. Ich denke, eine der schwersten Stunden seines Lebens. Er war ja eine ganz gewaltige Persönlichkeit, Mose. Ich würde sagen, er war der Prophet des Alten Bundes. Es gibt keinen größeren. Er war der Mittler zwischen Gott und Israel. Er war ein treuer Diener. Das Neue Testament sagt über ihn, Mose war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht. Hebräer 3, Vers 5. Er war ein geheiligter Mensch. Er lebte mit Gott. Gott sprach mit ihm wie ein Mann mit seinem Freunde spricht, von Angesicht zu Angesicht. Und es heißt sogar von ihm, er war sanftmütiger oder demütiger als alle Menschen dieser Erde. 4. Mose 12, Vers 3. Und das, nachdem er ja jähzornig gewesen ist. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte, dass er einen Ägypter totgeschlagen hat. Da sieht man, was die Gnade Gottes vermag. Die Gnade Gottes macht den schlimmsten Menschen zu einem liebenswerten, geheiligten Menschen. Ein großer Mann, gerade er, leider, ist ein Beispiel dafür, wie Gott es empfindet. Bitte, wie Gott es empfindet. Wenn wir nicht hundertprozentig handeln nach dem, was er sagt, wörtlich uns das zu eigen machen, was er uns gesagt hat. Diesbezüglich leben wir ja in einer ganz schlimmen Zeit. Ich werde nachher noch vielleicht etwas darüber sagen. Mose, dieser große Mann, wir können ihm das Wasser nicht reichen. Er war der Größte. Er muss uns das mitgeben, zeigen. Heute wollen wir darüber nachdenken, wie Gott das empfindet, wenn wir sein Wort nicht für bare Münze nehmen und so erfüllen, wie er das möchte. Nun, ich will hier sagen, und wir werden uns davor hüten, diesen Knecht Gottes zu urteilen. Wir haben in keiner Weise das Recht. Ich möchte viel lieber das, was ich euch jetzt alles weitergebe, im Geiste von 1. Korinther 10, Vers 6 und Vers 11 weitergeben. Das muss ich euch lesen, damit wir da Klarheit haben. 1. Korinther 10, Vers 6, da heißt es, das ist uns geschehen zum Vorbild. Merken Sie sich das. Was wir jetzt anschauen im Leben des Mose, ist uns geschehen zum Vorbild. Nicht, dass wir mit dem Finger auf ihn zeigen. Und dann Vers 11, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Das ist schon ein sehr aktuelles Wort, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Wir leben in der Endzeit. Nehmen Sie das, was ich Ihnen heute sage, mit und denken Sie darüber nach. Es ist ein ganz, ganz, ganz ernstes Thema. Der Herr sieht es, wenn wir sein Wort nicht ernst nehmen. Der Text wurde gelesen. Ich danke Samuel, dass du ihn schon gelesen hast. Da muss ich es nicht wieder tun. Mose hatte wieder einmal große Mühe mit einem undankbaren Volk. Sie hatten kein Wasser, sie murrten, sie haderten. Und Mose, der Priester, man kann sagen, die Priesterseele Mose stellt sich wieder zwischen Volk und dem heiligen Gott und bittet um Hilfe. Und Gott verspricht Hilfe. Und jetzt kommt der Punkt, vor lauter Aufregung, wir würden heute sagen Stress, handelte Mose nicht nach Gottes Wort. Nicht genau. Sie bekamen Wasser, wir haben es gelesen, aber nicht auf die Art und Weise, wie Gott es Mose gesagt hatte. Zur Wiederholung, Gott sagte zu Mose, rede mit dem Felsen. Was hat Mose gemacht? Er hat ihn geschlagen. Er hat ihn geschlagen. Hier habe ich ganz neu gesehen, ein Bild der unermesslichen Gnade und Treue und Barmherzigkeit Gottes, denn sie haben Wasser bekommen. Gott hätte sagen können, so aber nicht. Es gibt kein Wasser, aber er hat ihnen Wasser gegeben. Und wenn ich jetzt schaue in die heutige Zeit, was läuft alles innerhalb der Christenheit, vieles wird uns präsentiert, es ist christlich, es ist biblisch zwischen Anführungszeichen, aber es ist nicht so, wie Gott es genau wollte. Und erlauben Sie mir hier mal ein Beispiel, es betrifft ja nicht hier unsere Gemeinde, das kann ich sagen, zur Ehre Gottes kann ich das sagen, es betrifft nicht diese Gemeinde, aber wenn Sie heute schauen, im christlichen Lager, was alles in den Gemeinden, in den örtlichen Gemeinden geschieht, da muss man sagen, wo sind wir angekommen? Gemeindeleitung zum Beispiel. Ihr lieben Schwestern, wir haben doch nichts gegen euch, wir Männer. Wir wären aufgeschmissen, hätten wir euch nicht. Was würden wir ohne unsere Frauen machen? Wir wären ein Häufchen Elend. Aber das Neue Testament, die Lehre der Gemeinde Jesu, erlaubt euch nicht, in der Gemeindeleitung Platz zu nehmen. Das geschieht hier nicht, Gott sei Dank. Aber es ist gang und gäbe normal heute in vielen örtlichen Gemeinden. Wir kriegen Briefe, wir bekommen E-Mails, wir bekommen Telefonate. In unserer Gemeinde verteilen die Schwestern jetzt das Abendmahl. Wo steht das geschrieben? Schauen Sie, da ist etwas Christliches. Man feiert Abendmahl. Ja? Man lebt nach der Bibel, man ist Gemeinde Jesu, aber nicht nach dem Wortlaut, wie Gott es uns gegeben und gesagt hat. Und das war hier das Fatale bei Mose. Mose, der gewaltige Mann Gottes, der Knecht Gottes. Wir können ihm das Wasser nicht reichen. Er hat Gottes Wille vollführt, aber nicht wörtlich. Und heute sehe ich das mit Angst und Beben meines Herzens, was immer mehr in den örtlichen Gemeinden aufkommt, es ist schon normal. Es ist normal, Frauenordination ist normal, es ist normal, dass das alles kommt. Es ist nicht das, was Gott gesagt hat. Sie finden es nirgends im Neuen Testament. Oder zum Beispiel Ehe ohne Eheschein, das ist heute auch schon ziemlich normal geworden, sogar unter Christen. Sie finden die Ehe in der Schrift als eine klare Institution Gottes. Sie finden kein Standesamt, aber sie finden die Ehe. Es gibt keine Ehe ohne Eheschein. Verstehen Sie, so gibt es viele Dinge, die geschehen heute, die sind einfach da, man tut es, man lebt darin. Man denkt, man erfüllt Gottes Wille, aber es ist nicht Gottes Wille. Mose hat im Auftrag des Herrn den Israeliten Wasser geben dürfen. Er hat es aber nicht genau getan, wie Gott es ihm gesagt hat. Und das war das Problem. Zurück zu ihm, zu Mose. Ich habe mir hier notiert, wie wichtig ist es, dass man immer in der Ruhe Jesu bleibt. Können Sie das? Immer in der Ruhe Jesu bleiben. Immer in aller Hektik, Stress, Aufregung, vielleicht inhaltsschwere Gespräche, brenzlige Situationen, Entscheidungsmomente in der Ruhe Jesu bleiben. Das ist gar nicht so einfach. Und manchmal geht unser Temperament mit uns durch und man sagt Worte, die man nie mehr zurückholen kann. Man tut Dinge, die man nie mehr gut machen kann. Zum Beispiel in der Ehe. Es entfällt einem ein Wort. Gesagt ist gesagt. Man kann sich entschuldigen, man bekommt die Vergebung vom Ehepartner oder wer immer man vielleicht gekränkt hat, aber das Wort ist gefallen. Deshalb lernen wir das aus dieser dunklen Stunde Moses. Herr, gib mir Gnade, in deiner Ruhe zu bleiben. Ja, es war eine dunkle Stunde im Leben dieses Mannes Gottes. Lass uns das jetzt mal etwas genauer anschauen. Der Befehl des Herrn war ganz klar. Schauen Sie, man musste ihn nicht irgendwie interpretieren. Wie hat Gott das jetzt gemeint? Es war ganz klar, er hat es klar formuliert. Nimm den Stab, 4. Mose 20, Vers 8. Versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben. Und da heißt es sogar, so sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde trinken. Also nochmals, unmissverständlich, da war nichts, was man vielleicht anders deuten könnte. Ja, aber vielleicht hat Gott das ein bisschen anders gemeint. Nein, es ist sonnenklar, was er gesagt hat. Eine klare Anweisung. Nichts Undeutliches. Gott hat sein Wort unmissverständlich gesprochen. Ihr Lieben, wir leben heute in einer Zeit, wir haben so eine herrliche Bibel. Freuen Sie sich auch, dass Sie dieses Buch Gottes in Händen haben dürfen? Und dieses Wort ist heute immer noch klar. So klar wie damals dieser Befehl des Herrn an Mose. Dieses Wort ist heute nach wie vor maßgebend in allen Lebensfragen. Es ist richtungsweisend. Es ist unfehlbar. Es ist alleingültig. Es ist wegweisend, erklärend, bestimmend. Es hat nach wie vor die gleiche Kraft. Die Bibel ist eine herrliche Offenbarung Gottes. Wir brauchen nicht mehr als dieses Wort. Gott erklärte Mose damals seinen Willen. Unmissverständlich. Die Bibel erklärt uns heute den Willen Gottes. Und wenn Sie möchten, in allen Bereichen Ihres Lebens. Und was die Gemeinde betrifft. Sogar Details. Innerhalb der Gemeinde, Älteste, Diakone, so deutlich ist Gottes Wort. Und wir werden aufgefordert, zu hören, darauf einzugehen, es zu glauben, es anzunehmen. Was würde es in den Gemeinden anders aussehen? Ich habe hier eine Stelle im Propheten Jesaja mir herausgesucht, Jesaja 48, da klagt Gott, er klagt, wenn ihr doch hören würdet, ja, wenn ihr doch eingehen würdet auf das, was ich sage. Jesaja 48, 17 und 18, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist und leitet dich auf den Weg, den du gehst. Oh, dass du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wenn ich das lese und dann sehe, was heute alles gang und gäbe ist, meine lieben Geschwister, wir suchen nach Mitteln, nach Wegen, nach Zerstreuung, nach weiß nicht was alles, um die Gemeinde ein bisschen lebendig zu machen. Und Gott sagt, hier hast du meinen Rat, meine Anweisung. Wenn du hören würdest nach dem, was ich sage, und es einfach für bare Münze nehmen, es ginge dir besser, es ginge den Gemeinden besser, wir würden anders leben. Ja, wir sind kraftlos geworden heute. Die Gläubigen, die Einzelnen sind kraftlos geworden. Die Gemeinden sind kraftlos geworden. Wir haben zwar viel Umtriebigkeit und was man sich heute wünschen kann, aber die Kraft Gottes fehlt. Wissen Sie, eine Ursache ist, wir nehmen das Wort des Allmächtigen nicht mehr einfach so, wie er es uns gibt. Wir ändern es ab. Wir schwächen es ab. Wir tun zwar das eine oder andere, aber wir tun es auf unsere Art, nicht auf Gottes Art. Wir leben christlich, aber nicht so, wie Christus es uns vorgelebt hat. Es ist sehr verhängnisvoll. Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen zweimal. Es war bei Mose kein Unglaube mitnichten. Er war auch nicht ungehorsam in dem Sinne, dass er seinen eigenen Willen durchsetzen wollte. Er war einfach verärgert. Stellt euch mal vor, verärgert. Aus seinem Frust heraus hat er das so gemacht. Und wir können es ihm nicht übel nehmen mit dem Volk Israel damals. Was immer auch der Grund sein mag in unserem Leben, warum wir das Wort des Herrn nicht wirklich für bare Münzen nehmen, ihr Lieben, wir machen uns schuldig. Wir machen uns schuldig. Wenn wir heute mitmachen in den normalen, allgemeinen Trend, wie man mit Gottes Wort umgeht, dann machen wir uns schuldig. Ja, vielleicht sitzen einige hier, die sagen, naja, bei mir erfüllen sich ja die Verheißungen nicht. Ich habe ja schon so oft gebetet, aufgrund einer Verheißung, es erfüllt sich nicht, es geschieht nichts. Wissen Sie, eine Ursache könnte sein, dass Sie den Rest der Bibel nicht wörtlich nehmen. Nicht genau. Vielleicht die eine Verheißung oder mehrere Verheißungen. Sie haben Lieblingspsalmen, Lieblingskapitel und das lesen Sie immer wieder und das lesen Sie und nehmen es zur Kenntnis und machen es sich zu eigen. Aber es gibt so vieles andere, ganze Teile der Schrift, die Sie nie auf Ihr Leben angewandt haben. Wir machen in Bern jetzt in der Bibelstunde, machen wir so, wir sagen einfach, wir nehmen ein Buch durch und da muss man alles lesen. Auch die schlimmen Sachen muss man lesen. Das, was wir tunlichst vielleicht links liegen lassen würden und sagen, naja gut, das kann man ein anderes Mal machen. Nein, wir müssen alles lesen. Zumindest lesen. Laut lesen. Die Leute müssen es hören. So spricht Gott. Zum Beispiel über die Sünde. Heute versündigen wir uns massenhaft wider Gottes Wort. Und wissen Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel vieles aus Gottes Wort annehmen und zu eigen machen und bejahen, aber vielleicht so einige gewisse Dinge nicht, versündigen Sie sich wieder das ganze Wort. Ich zitiere hier Jakobus, der etwas ganz Gravierendes und Deutliches und ja, fast Erschreckendes gesagt hat über das Gesetz. Jakobus 2, Vers 10 und 11. Jakobus 2, Vers 10 und 11. Wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündig gegen ein einziges Gebot, ist er am ganzen Gesetz schuldig. Ich habe kürzlich mit einem diskutiert, der den Schabbat hält und andere Sachen macht. Dann habe ich ihm gefragt, machst du das auch und das auch und das auch? Nö, das mache ich nicht. Da versündigst du dich wieder das Gesetz. Ja. Wer ein Gebot halten will, muss alles halten. Und da fährt er weiter, denn der gesagt hat, Vers 11, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun die Ehe nicht brichst, du tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Und Lieben, das klingt vielleicht ein bisschen extrem, aber ich habe das angewendet auf Gottes Wort heute, mein Umgang mit Gottes Wort. Wenn ich einzelne Sachen nehme und sage, das ist für mich und das andere lasse ich links liegen und schiebe es von mir weg, versündige ich mich wieder Gottes Wort. Und die Geschichte mit Mose, es ist so bedrückend, was der Mann dann erleben musste als Folge und auch Aaron, dass sie das getan hat. Und ich habe mir gedacht, ich habe es mir notiert, so sieht Gott dieses Vergehen. Sein Wort nicht ernst nehmen. Gibt es in der Bibel Teile, die Sie bis heute vielleicht nie gelesen haben oder nur überflogen? Gibt es Stellen, wo Sie sagen, naja, das ist ja, das gilt ja nicht mehr für heute und schon gar nicht für mich? Gibt es Textpassagen, mit denen Sie nichts anfangen können, dass Sie das ehrlich sagen? Oder gibt es sogar Bibelstellen, wo Sie sagen, naja, die bringen mir keinen inneren Gewinn? Ihr Lieben, das ist ein Vergehen gegenüber dem Wort Gottes. Und der Herr sieht es. Der Herr sieht es. Der Herr sieht es, wenn wir im stillen Kämmerlein Gottes Wort lesen, was wir wegschieben, was wir uns aneignen, wo wir nicht hören auf Gott. Er sieht es. Wissen Sie, ich habe das hier schon oft gesagt in den vergangenen Jahren, ich sage es wieder, es gibt eine gute Lösung, wie man so etwas verbannen kann aus seinem Leben, dass man gewisse Dinge einfach nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Sie müssen die Bibel wie ein Buch lesen. Zwingen Sie sich, jedes Wort zu lesen. Zwingen Sie sich, jeden Abschnitt zu lesen. Und ich mache es sogar so, wenn ich jetzt einen schwierigen Abschnitt gelesen habe und nach dem Lesen merke ich, es ist gar nichts reingegangen, lese ich ihn einfach nochmals. Und vielleicht noch ein drittes Mal. Verzeihung, dass ich auch jetzt wieder etwas sage, was ich auch schon oft gesagt habe, es ist mir schon ein Riesenanliegen. Ich bin ja nur noch Gastprediger, ich gehe ja nachher wieder weg. Also kann ich jetzt ein paar Sachen sagen, ja? Es gibt heute neuere Bibelausgaben, die sind gar nicht hilfreich. Gar nicht hilfreich. Im Feststellen, was ist der Wille Gottes? Warum? Man hat es so wunderbar umschrieben und beschrieben und ergänzt und gestrichen, dass man bisweilen den Willen Gottes nicht mehr erkennt. Man erkennt gar nicht mehr, was sagt Gott jetzt da genau. Und wissen Sie, das ist ja nichts Neues. Also ich meine, das ist nicht jetzt in den letzten Jahren aufgekommen. Das gibt es schon sehr lange. Also ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Bultmann ein Begriff ist. Ist das Ihnen ein Begriff? Das war ein Theologe, der nicht an die Bibel glaubte. Und von ihm stammt das Wort entmythologisieren. Entmythologisieren, ja, so. Das heißt, die Bibel befreien von Mythen und Fabeln. Ja, meine lieben Geschwister, fangt doch mal an, da bleibt nichts mehr übrig. Denn alles, was Sie sagen, naja, Herr, es ist schon ein bisschen seltsam, was da steht, weg damit. Das ist etwas, was mir nicht gilt, weg damit. Herr, das verstehe ich auch nicht, das geht auch gleich weg. Verstehen Sie? Es gibt in Holland einen Bibelübersetzer, der ist schon längst tot, der lebt nicht mehr, aber Professor Brauer. Ich hab die Übersetzung. Da liest man seine Übersetzung und dann sind ganze Spalten leer und in der Mitte steht von oder durch Professor Brauer nicht übersetzt. Der hat einfach notabene das gelesen, dann hat er wahrscheinlich angestrichen, was einigermaßen ästhetisch ist für die heutige Zeit, das hat er übersetzt, den Rest hat er weggelassen. Das ist Zersetzung der Heiligen Schrift. Und ihr Lieben, ja, Sie machen da sicher nicht mit, aber meine Geschwister, wenn ihr gewisse Dinge aus Gottes Wort tunlichst immer wegschiebt, dann macht ihr dasselbe, etwas dezenter. Der erste Abfall zur Zeit Jesu, wissen Sie, wo das geschrieben steht? Wo das heißt, von da an wandten sich viele Jünger von ihm ab und wollten nicht mehr mit ihm gehen. Kennen Sie die Stelle? Das ist der erste große Abfall. Und das hat nichts nur mit den 12 zu tun. Die 12 blieben ja bei ihm. Nein, viele Jünger waren damals mit ihm unterwegs. Was ist geschehen? Der Herr gibt Worte weiter an seine Jünger. Sie waren unästhetisch, sie waren wie soll ich sagen, man konnte es nicht akzeptieren, dass er das sagt. Und es steht sogar, dass sie gesagt haben, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Ja, was hat er gesagt? Ja, eben Dinge, die muss man geistlich deuten, geistlich verstehen, geistlich anwenden, darüber beten. Er hat gesagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinket, hat nicht ewiges Leben. Mein Fleisch ist der wahrhaftige Speise, mein Blut wahrhaftiger Trank. Das hat er gesagt. Ja, die haben das gehört, die haben gesagt, jetzt ist etwas nicht mehr in Ordnung. Und es heißt wörtlich, von da an gingen viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm mit. Der erste Abfall. Wissen Sie, dass sich das heute wiederholt? Wir reden manchmal über Abfall. Was ist Abfall? Abfall beginnt, indem man das Wort des Herrn zersetzt, zerschneidet, unterteilt und so weiter und so fort. Das ist Abfall. Und wo man Gottes Wort nicht mehr auf den Leuchter stellt, da ist Abfall. Das ist der Anfang des Abfalls. Wir müssen gar nicht lange suchen nach Dingen, die man vielleicht verkehrt gemacht hat. Wissen Sie, warum wir Dinge verkehrt machen? Warum wir Dinge tun, die nicht gut sind? Weil wir als erstens das Wort unseres Heiligen Gottes nicht mehr ernst genommen haben. Das ist Abfall. Gott nimmt sein Wort ernst. Und wissen Sie, die Geschichte hier mit Mose, es ist bedrückend. Wo finden Sie einen Propheten wie Mose? So treu, so geheiligt, so dem Herrn zugetan. Und er hat sogar gesagt, oh Herr, als das Volk Israel wieder einmal so undankbar war. Herr, nein, bitte schone dein Volk. Dann vertilge mich aus deinem Buch. Mach mit mir ein Ende, aber nicht mit deinem Volk. Der Mann hatte so eine große Priesterseele. Und er hat erlebt und zeigt uns heute, wie Gott das sieht, wenn wir sein Wort nicht ernst nehmen. Ja, er ist derselbe Gott wie damals. Und ich sage Ihnen, er nimmt es Ihnen sehr übel und mir, wenn wir sein Wort in Frage stellen. Offenbarung 22, 18 und 19. Wenn wir sein Wort ergänzen oder etwas wegholen. Offenbarung 22, 18 und 19. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch, und damit ist die ganze Schrift gemeint, wenn jemand etwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Gott lässt sein Wort nicht ungestraft in den Schmutz ziehen. Es liegt mir fern, um jetzt da unsere Brüder hier zu loben. Wir müssen einander nicht loben. Aber ich denke, wir können dankbar sein für diese Gemeinde hier, gerade in Bezug auf die Wortverkündigung. Denn alle, die hier stehen und Gottes Wort verkündigen, haben ein Ziel, das ganze Wort, ohne Abstrich. So wie Paulus es dem Timotheus gesagt hatte, predige es, ob es gelegen kommt oder ungelegen. Ich denke, ich kann das sagen, das ist hier der Fall. Und ihr müsst als Gemeinde beten für eure Prediger. Betet, dass wir nicht diesem allgemeinen Abfall anheimfallen, der heute da ist, indem man Gottes Wort in Frage stellt. Ja, wie hat Gott diesen Fehltritt des Mose beurteilt? Wissen Sie, es gibt ein Wort, das ist schmerzlich, aber es war für ihn ein Vertrauensbruch. Ein Vertrauensbruch. Und das macht die Sache so schlimm. Schauen Sie, da heißt es in Vers 12 und 4. Mose 20, der Herr sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt. Oder andere Übersetzungen, weil ihr nicht auf mich vertraut habt. Und ihr habt mich nicht geheiligt vor den Israeliten. sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Es war ein Vertrauensbruch. So sieht Gott das. Ich glaube, dass ich das so sagen darf, auch wenn natürlich all diese Worte menschlich sind, aber Gott hat tiefstes Verlangen nach Vertrauen, Glauben ohne Wenn und Aber in ihrem Leben. Also wenn Sie Gottes Wort lesen, dass Sie es annehmen, dass Sie vertrauen, dass er dazu steht, und was immer Sie lesen, dass Sie es in sich aufnehmen und dass Sie Ihr Leben immer wieder ganz neu auf den Altar legen und sagen, Herr, ich gehöre dir. Er sucht nach unbegrenztem Vertrauen in ihn und sein Wort. Es muss schrecklich gewesen sein für ihn, das muss ihn nicht ganz ernst nehmen. Nicht bewusst, nicht aus Unglaube, nicht aus bösem Willen, aus Ärger. Das ist ja das Schlimme, aus Ärger. Und Gott selber blieb treu, er gab Wasser, aber die Sache war für ihn schwerwiegend. Gott hat damals vergeblich geblickt nach grenzenlosem Vertrauen. Verstehen Sie, was Sie ihm antun, wenn Sie sein Wort nicht wörtlich nehmen und anwenden? Und deshalb müssen Sie auch gute Übersetzungen lesen. Also, wenn Sie wie ich des Urtextes nicht mächtig sind, dann müssen Sie sich die besten Bibeln anschaffen und studieren. Und auch Werke, die das erklären. Und lassen Sie die Finger von diesen Sachen, die heute alle angeboten werden. Ja, und dann ging es um seine Ehre. Es ging um Gottes Ehre. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber lesen Sie noch einmal mit mir Vers 10. Ja? Da geschieht etwas Fatales. 4. Mose 20, 10. Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er, Mose, sprach zu ihnen, höret ihr Ungehorsamen, werden wir euch Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen. Ist Ihnen das aufgefallen? Werden wir euch Wasser geben können? Ja, hallo. Weder Mose noch Aaron konnten den Hahn aufdrehen und sagen, hier habt ihr Wasser. Es war Gottes barmherzige Gnade. Aber er sagt in seinem Frust, in seinem Ärger, werden wir euch jetzt Wasser hervorbringen können? Es ging nicht mehr um Gottes Ehre. Ja, man kann sagen, ja, Mose, das war ja ein Versehen. Der Mann war geärgert, er war frustriert. Herr, bitte rechne es ihm nicht zu, das war ein Versehen. Ja, ein Versehen. Wenn ich aus Versehen jemanden überfahre, ist er überfahren. Und wenn ich aus Versehen Gottes Ehre schmälere, ist sie geschmälert. Gottes Wort in Frage stellen, das ist eigentlich die ganze Predigt heute, ist in den Augen des Herrn ein Vertrauensbruch und es ist eine Beschmutzung der Ehre des Allmächtigen. Und wir sehen hier bei Mose und Aaron, es war ein ganz, ganz kleiner Fehltritt mit einer sehr großen Wirkung. Die Folgen waren gravierend. Schaut euch einmal, was Mose dadurch einbüßt. Das können wir nicht verstehen. Aber Gott sagt dann zu ihm und zu Aaron in Vers 12, weil ihr nicht an mich geglaubt habt oder mir nicht vertraut habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist so etwas Schlimmes, was Gott hier diesen beiden treuen Dienern sagt, das können wir eigentlich nicht ganz verstehen. Aber ihr Lieben, ich sage Ihnen jetzt mal Folgendes. Lesen Sie heute zu Hause 1. Korinther 3, lesen Sie es aufmerksam durch. Und da lesen Sie unter anderem, dass Sie und ich einmal vor dem Herrn stehen, nicht vor dem Gericht, wir kommen nicht mehr ins Gericht, aber dass Gott dann unter anderem prüfen wird, wie war unser Leben? Gold, Silber, edle Steine oder Holz, Heu, Stroh, Stoppeln, Das Letztgenannte verbrannt alles. Und dann sagt die Bibel, dann ist es möglich, dass man selig ist. Wir sind ja selig, wir sind gerettet. Aber wir retten nur die nackte, ja, unser nacktes Leben. Und das, was obendrein als Lohn bereit liegt, fällt weg. Wussten Sie das? Mose und Aaron, sie waren nicht verloren, Gott hat sie nicht quasi in die Hölle verbannt, nichts dergleichen, denken Sie das nicht. Aber eine große Belohnung fiel weg. Einzug in Kanaan. Und das ist, was mich so erschüttert. Und wir werden das einmal erleben in der Ewigkeit vor dem sogenannten Preislichterstuhl. Da wird der Herr vielleicht die Frage stellen, was hast du getan mit meinem Wort? Wie bist du damit umgegangen? Gut, jetzt noch in aller Kürze die Frage, warum dann so eine schlimme Strafe, Herr, warum dieser treue Knecht? Also einerseits denke ich, müssen wir hier zitieren, Lukas 12, Vers 48, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man viel fordern. Mose, Mittler des alten Bundes, ein Mann, der direkt mit Gott sprach, zweimal 40 Tage auf dem Berg gewesen bei Gott. Es war ihm so viel anvertraut, es war ihm so viel gegeben und es wird viel von ihm gefordert. Aber auch hier, ihr lieben Geschwister, schaut nur in den Spiegel des Wortes. Wir haben heute diese Bibel, die können wir studieren, von Anfang bis Schluss und dann wieder vom Schluss bis zum Anfang. Wir hören jeden Sonntag Predigten. Es wird uns so vieles gesagt. Alles Worte Gottes, alles, was er möchte, alles, wie er es sieht. Und wir können uns gegenseitig nur warnen, darauf einzugehen. Denn wem viel gegeben wird, von dem wird man viel fordern. Noch eine zweite Antwort, und das ist dann mein letzter kurzer Punkt. Warum ist das denn so geschehen? Warum diese gravierende, schlimme Folge, diese Strafe, warum hat Gott das so schwer eingestuft? Wissen Sie, das hat natürlich auch eine heilsgeschichtliche, eine sehr wichtige heilsgeschichtliche Bedeutung. Und das muss ich Ihnen jetzt zum Schluss noch mitgeben. Sonst wäre diese Predigt nicht fertig. Bibelleser erinnern sich, dass Israel schon einmal Wasser bekommen hatte, als sie gemurrt hatten. Viel, viel früher. Das war in 2. Mose. Was wir heute gelesen haben, war 4. Mose. Sie hatten schon einmal diese Situation. Ach, wir haben Durst und kein Wasser und Gott ist treu und gibt ihnen Wasser. Und das Interessante ist, da sagt Gott zu Mose, schlage den Felsen. Kennen Sie die Stelle? Ich muss es Ihnen schnell vorlesen. Ja? 2. Mose 17, 5 und 6. Das ist also eine andere Begebenheit. Viele Jahre zurück. 2. Mose 17, 5 und 6. Der Herr sprach zu Mose, gehe hin vor das Volk, nimm etliche Älteste von Israel mit dir, nimm den Stab, mit dem du den Fluss schlugest, in deine Hand und gehe hin. Siehe, ich will da selbst vor dir auf einem Felsen im Horeb stehen. Da sollst du den Felsen schlagen. Und dann wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat also vor den Ältesten Israels. Jetzt, Bibelleser wissen es, was ich Ihnen jetzt sage. Paulus wendet diesen Felsen, der einmal geschlagen wurde, zu dem einmal geredet werden sollte, der Felsen, der Wasser gab, wendet er an auf Christus. Er sagt es so, 1. Korinther 10, Vers 4, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels war Christus. Und jetzt, das ist ganz wichtig, wenn Mose das erste Mal explizit den Auftrag bekam, den Felsen zu schlagen, hat er prophetisch auf was hingewiesen? Dass Jesus Christus ein für alle Mal für unsere Sünden geschlagen wurde und ans Kreuz geheftet wurde.
ein für alle Mal, Römer 6, Vers 10, was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Oder Hebräer 7, 26, 27, ein solcher hoher Priester geziemt uns, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert, höher als der Himmel ist, der nicht wie hoher Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer zu bringen, danach für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan. Christus starb einmal. Und er wird nicht ein zweites Mal sterben. Das zweite Mal kommt er zurück. In großer Kraft und Herrlichkeit. Und jetzt seht das in diesem Kontext. Das erste Mal musste Mose den Felsen schlagen. Christus starb für meine Sünden, wurde geschlagen. Das zweite Mal sollte Mose zum Felsen reden. Christus wird kein zweites Mal geschlagen. Und ich denke, von Gottes Perspektive aus gesehen, war das auch deshalb so ein ganz großer, großer Fehler. Christus wurde in diesem Bild ein zweites Mal geschlagen. Deshalb durfte Mose das nicht tun. Und das war, denke ich, der Grund, heilsgeschichtlich gesehen. Aber nehmen Sie doch bitte die Botschaft mit für Ihr persönliches Leben. Gehen Sie nach Hause, sagen Sie dem Herrn: Herr, es tut mir leid, ich habe dein Wort oft in Frage gestellt. Währenddem ich mich vorbereitet habe für diese Botschaft, wurde mir klar: Marcel, du hast dich selber in dieser Sache versündigt. Du hast mal das gemacht, du hast mal das gemacht. Zum Beispiel, ich sage Ihnen mal ganz offen, was ich schon getan habe. Da sehen Sie, dass wir Prediger manchmal die Schlimmsten sind. Es gibt ja viele schöne Andachtsbücher mit Worten zum Tag und Licht für den Tag. Ja, kennen Sie Licht für den Tag? Ein wunderbares Andachtsbuch. Und dann öffnet man es heute, 17. August, Vormittag. Oh, fängt es mit dem an? Das ist wahrscheinlich der ganze Rest auch in etwa dieses Thema. Naja, das lese ich jetzt nicht. Das ist mir schon widerfahren. Damit habe ich mich versündigt gegen Gott. Denn entweder lese ich es, oder ich muss es gar nicht erst öffnen. Also, nehmen Sie bitte die Botschaft mit, denken Sie darüber nach. Das Wort Gottes ist eine tief ernste Angelegenheit und der Herr sieht es, wenn wir ihm uns da gegenüber falsch verhalten. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, das ist eine ernste Botschaft für mein eigenes Leben. Ich muss sagen, ich muss mir das selber sehr, sehr zu Herzen nehmen. Ich bitte aber, dass du auch jetzt durch die Reihen gehst und die lieben Brüder und Schwestern, alt und jung, hier ansprichst und in ihr Herz sprichst und redest. Und dass wir uns einfach ehrlich eingestehen: Ja, ich habe mich da auch versündigt. Ich habe den Felsen geschlagen, anstatt mit ihm geredet. Ich habe nicht genau getan, was der Herr von mir wollte. Danke, dass wir in aller Stille dich jetzt anrufen dürfen. Und dein Wort sagt: So wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Welch eine Gnade, Herr. Lob, Ehre, Preis und Dank sei dir, du großer Gott. Amen.